NDR Info. Echo des Tages.
Wir beginnen unsere Sendung heute mal mit einer guten Nachricht. Deutschland muss weniger Schulden machen als erwartet. 20 Milliarden sind überraschend aufgetaucht in der Kasse. Weitere Themen: Düsseldorfer Countdown zur rot-grünen Minderheitsregierung. Joachim Gauks vielbeachtete Berliner Rede. Eiserner Sparkurs der neuen britischen Regierung. NATO-General McChrystal nennt US-Regierung Weicheier. Ölpest vor Ägypten im Schatten der BB-Katastrophe und Minsk dreht der EU den russischen Gashahn ab. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Was für eine tolle Überraschung für unseren Finanzminister. Die Kassen völlig leer, keine Ahnung, woher das neue Geld kommen soll. Und dann, zack, tauchen da ganz unerwartet 20 Milliarden Euro auf. Weil die Wirtschaft sich gut entwickelt und daher mehr Steuern zahlt, weil es weniger Arbeitslose gibt als erwartet, weil offenbar doch nicht alles so schlimm ist in dieser größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. 20 Milliarden weniger Neuverschuldung. Das ist eine gute Nachricht, aber gespart werden soll trotzdem. Aus Berlin, Michael Weidemann.
Das Bundesfinanzministerium zeigt sich verwundert. Dass die Netto-Neuverschuldung in diesem Jahr um rund 15 Milliarden Euro niedriger liegen werde als im Etat 2010 beschlossen, sei doch schon bei der Kabinettsklausur zum Sparpaket bekannt gewesen, erklärte ein Sprecher Wolfgang Schäubles in Reaktion auf den Bericht der Süddeutschen Zeitung. Tatsächlich hatte Schäuble schon vor 2 Wochen den korrigierten Schuldenwert beziffert.
Wir haben jetzt eine Entwicklung in diesem Jahr, die ist noch nicht gut, aber sie ist besser als befürchtet. UMTS-Lizenzen, Steuereinnahmen nicht ganz so dramatisch eingebrochen, Arbeitsmarkt. Und das alles führt dazu, dass wir in diesem Jahr mit einer Nettokreditaufnahme statt 80 vielleicht von ein bisschen über 65 Milliarden zurande kommen werden.
So der Finanzminister am 9. Juli. Eine Verbesserung, die vor allem der unerwartet kräftigen Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft zu verdanken ist, die deutlich mehr Steuern in die öffentlichen Kassen spült und zudem dafür sorgt, dass dank sinkender Arbeitslosenzahlen auch weniger Geld für Arbeitsmarktprogramme ausgegeben werden muss. Auch die Bundeskanzlerin freut sich über die robuste Konjunktur. Beim Industrie- und Handelskammertag mahnte Angela Merkel jedoch:
Wir kommen von einem niedrigen Niveau. Die 5% Einbruch, die wir im letzten Jahr hatten im Bruttoinlandsprodukt, lassen sich nicht so leicht wegstecken. Und 80 Milliarden Neuverschuldung, wenn das jetzt 10 oder 20 weniger werden sollten, wie man es in der Zeitung liest, dann sind es immer noch 60, also immer noch viel zu viel. Und 55% dieses Haushaltes sind Ausgaben in den Sozialbereich.
Von nachlassendem Spardruck wollen führende Koalitionspolitiker deshalb nicht sprechen. Es wäre ein fatales Signal, so der CDU-Haushaltsexperte Norbert Bartle, wenn ausgerechnet im ersten Jahr, in dem die Schuldenbremse greifen soll, aufs Sparen verzichtet würde, nur weil sich die Lage etwas gebessert habe. Ähnliche Töne beim Partner FDP: Gelinge die Konsolidierung früher und nachhaltiger als geplant, könnten die Bürger mittelfristig doch noch von einer Steuerentlastung profitieren, hofft Generalsekretär Christian Lindner. Wolfgang Schäuble hatte das Motto schon vor 3 Wochen vorgegeben, als das Steuerplus sich erstmals etwas konkreter abzeichnete.
Wir werden die Verbesserung der Entwicklung im Jahre 2010 nicht dazu nutzen, um die Rückführung des strukturellen Defizits in 2011 uns zu erleichtern.
Ganz anders reagieren Opposition und Sozialverbände. Die Regierung führe in ihrem Sparkonzept Luftbuchungen wie die Brennelemente und die Finanztransaktionssteuer auf, kritisieren die Sozialdemokraten das Zahlen Werk der Koalition. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Ulrike Mascher, fordert etwaige Mehreinnahmen zur Abschwächung bei den geplanten Sozialkürzungen zu nutzen.
Wenn es jetzt vielleicht einen kleinen Spielraum gibt, dann bin ich der Meinung, man sollte bei denjenigen, die dieses Sparpaket besonders hart trifft, nochmal genau hinsehen und vielleicht auf die Streichung von Leistungen verzichten.
Auch die Gewerkschaften wollen Korrekturen. Dass die Regierung sogar bei besserer Haushaltslage an ihrem Sparwahn festhält, zeigt, dass sie schon zu lange auf ihrem Irrweg unterwegs sei, protestiert der Deutsche Gewerkschaftsbund.
20 Milliarden weniger neue Schulden als erwartet. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages von Arne Meyer.
Sie läuft und läuft und läuft. 24 Stunden, Tag und Nacht. Die Schuldenuhr auf der Internetseite des Bundes der Steuerzahler. In jeder Sekunde kommen 4.481 Euro dazu. Die muss sich die öffentliche Hand leihen, um Straßen reinigen oder Lehrer, Polizisten und Forschung in Universitäten bezahlen zu können. So hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein gigantischer Schuldenberg in Höhe von über 1,7 Billionen Euro aufgetürmt. Und niemand, der sich ernsthaft mit Finanzpolitik beschäftigt, geht noch davon aus, dass wir jemals von diesem Berg runterkommen. Natürlich ist es eine gute Nachricht, wenn der Bundesfinanzminister in diesem Jahr weniger Schulden machen muss als ursprünglich geplant, um einen verfassungsgemäßen Haushalt vorzulegen. Aber trotz der erfreulichen Aufhellung der Konjunktur und damit verbundenen höheren Steuereinnahmen und dem Einmaleffekt durch die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen gibt es im Bundeshaushalt 2010 noch immer ein Riesenloch von über 60 Milliarden Euro. Eine Summe also, mit der sich der Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen bequem ein Jahr, der Etat Niedersachsens sogar locker 2 Jahre lang bestreiten ließe. Und abgesehen davon bewegt sich der aktuelle Finanzminister immer noch in Schuldenhöhen, die der bisherige Rekordhalter Theo Weigel 1996 mit umgerechnet 40 Milliarden Euro bei weitem nicht erklommen hat. Die heutige Meldung ist eine Momentaufnahme, nicht mehr, nicht weniger. Und wie schnell sich der Wind drehen und in der Folge für eine erneute Abkühlung der Konjunktur sorgen kann, haben die vergangenen Wochen gezeigt. An den internationalen Finanzmärkten herrscht noch immer keine Stabilität. Denn was passiert, wenn Griechenland, Spanien, Großbritannien oder ein anderer Staat in der Europäischen Union bald melden muss, dass er trotz Sparpaket seine Finanzen doch nicht in den Griff bekommt? Auch die Banken, die zuletzt wieder ordentliche Gewinne melden konnten, haben noch immer Risiken in ihren Büchern, für die der Staat im Notfall gerade stehen muss. Die sich daraus ergebenden Folgen sind nicht wirklich zuverlässig kalkulierbar. Immerhin ist in der Koalition angesichts der steigenden Einnahmen niemand auf die Idee gekommen, von dem gerade beschlossenen Sparpaket abzurücken. Zu einer kritischen Ausgabenüberprüfung gibt es nämlich jetzt und in den nächsten Jahren keine Alternative. Wirklich begonnen haben Union und FDP damit noch gar nicht. Mit der Brennelemente und der Finanztransaktionssteuer sind nämlich schon Einnahmen eingepreist, von denen noch gar nicht absehbar ist, wann und in welcher Höhe genau sie fließen werden. Politiker sollten grundsätzlich Abstand davon nehmen, im Zusammenhang mit der nötigen Haushaltskonsolidierung den Begriff Sparen zu verwenden, wie jetzt beim Sparpaket. Sie suggerieren damit, dass Geld übrig ist, um es auf die Seite zu legen. Diese Zeiten haben wir noch längst nicht wieder erreicht.
Arne Meyer kommentierte. Und wir schauen nach Düsseldorf auf einen weiteren Versuch, eine Regierung für Nordrhein-Westfalen zu organisieren. 6 Wochen nach der Landtagswahl. Rot-Rot-Grün geplatzt, Ampel geplatzt, Große Koalition auch geplatzt. Hannelore Krafts Entscheidung für eine Minderheitsregierung ist umstritten. Einfach wird es jedenfalls nicht, sich je nach Bedarf Mehrheiten im Landtag organisieren zu müssen. Aber erstmal müssen überhaupt die potenziellen Bündnispartner zusammenfinden. Leo Flamm vom Auftakt der rot-grünen Koalitionsverhandlungen.
Nach knapp 2 Stunden war das erste Koalitionsgespräch zwischen SPD und Grünen beendet. SPD-Chefin Hannelore Kraft sprach von guten Gesprächen, die in hervorragender Atmosphäre stattgefunden hätten. Die Verhandlungskommissionen haben sich zunächst auf 2 Gesetzgebungsverfahren verständigt, die in der nächsten Sitzungswoche angestoßen werden sollen. SPD-Chefin Hannelore Kraft.
Das eine Thema ist das Thema NRW wieder zum Mitbestimmungsland Nummer 1 zu machen. Das heißt, eine Reform des Landespersonalvertretungsgesetzes. Wir sind dort in guten Gesprächen mit den Gewerkschaften und wollen das als einen der ersten Punkte vorlegen. Das ist ein Ergebnis der heutigen Runde.
Das Thema Mitbestimmung und Arbeitsgerechtigkeit war als Themenkomplex von der SPD eingebracht worden. Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hatte die Mitbestimmung im Landespersonalvertretungsgesetz deutlich beschnitten. Die grüne Verhandlungschefin Lörmann kündigte als 2. Maßnahme die Rücknahme von Regelungen im Schulgesetz an. In beiden Fällen zählen Rot-Grün auf Stimmen von Linkspartei, CDU und FDP. Besonders mit letzteren gab es Überschneidungen im Schulbereich. Silvia Lörmann.
Wir wollen eine kleine Schulgesetznovelle schon einbringen in den ersten Plenartagen als Gesetzentwurf von SPD und Grünen mit 4 kleinen, aber wichtigen Elementen. Das ist die Abschaffung der Kopfnoten, weil das ja viel Bürokratie bedeutet für die Lehrerkollegien und wenig pädagogischen Nutzen hat.
Außerdem, so Lörmann weiter, solle der Elternwille wieder gestärkt werden und das verbindliche Grundschulgutachten abgeschafft. In der Schulkonferenz soll die Drittelparität von Schülern, Eltern und Lehrern wieder eingeführt werden. Darüber hinaus wollen SPD und Grüne die Schulbezirke wieder etablieren, die von Schwarz-Gelb abgeschafft worden waren. Bis zum nächsten Schulhalbjahr 2011 könnten, so Lörmann, diese Regelungen umgesetzt werden. Ab heute tagen die Arbeitsgruppen. Am kommenden Freitag sollen sich die großen Verhandlungskommissionen erneut treffen, um die bis dahin vorliegenden Ergebnisse auszutauschen.
Wenn der Bundespräsident vom Volk gewählt würde, dann würde es wohl Joachim Gauck. In den neuesten Umfragen liegt er vor Christian Wulff. Da aber in der Bundesversammlung die Parteien dominieren, wird es vermutlich andersherum ausgehen am 30. Juni. Joachim Gauck sieht sich übrigens selbst nicht als Parteimenschen. Der Präsidentenkandidat von Rot-Grün hätte sich ebenso gern von den Konservativen aufstellen lassen. Heute hielt er im Deutschen Theater in Berlin eine vielbeachtete Rede. Tobias Lickes hat zugehört.
Gleich zu Anfang eine Richtigstellung. Er sei hier nicht im Wahlkampf. Gauck will sich vorstellen. Er erzählt, wie er im Luftschutzkeller des Großvaters Krieg als elementare Bedrohung erlebte, wie er die Ereignisse des 17. Juni 1953 am Radio verfolgte und wie er mit seinen Freunden Westdeutschland besuchte.
Ich fuhr hin, viele andere auch, an Wochenenden oder in den Ferien. Die Demokratie dort war nicht perfekt, aber lebendig. Die Freiheit, die wir dort fanden, beflügelte uns. Auf Reisen im Westen tankten wir auf, um den Alltag im Osten besser zu bestehen.
Dann die Zeit der Teilung. Gauck berichtet, wie er an der fehlenden Freiheit in der ehemaligen DDR fast verzweifelt wäre.
Es waren bedrückende Erinnerungen. Ein ganzes Museum der Niederlagen. Immer hatten die Diktatoren gesiegt. So scheint es, ist Widerstand zwecklos. Fast hatten wir uns damit abgefunden.
Aber Gauck gibt nicht auf und setzt sich an die Spitze einer Widerstandsbewegung, die schließlich zum Fall der Mauer führt.
Ich bin mir sicher, dass unser deutsches Yes, we can, das sächsische Wir sind das Volk war.
Der Wunsch nach Freiheit. Für Gauck bedeutet das auch ein klares Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft. In Zeiten der Wirtschaftskrise dürfe man nicht vergessen, dass die Freiheit auch in diesem Bereich von enormer Bedeutung sei. Klare Vorstellungen hat Gauck über Gauck als möglichen Bundespräsidenten. Ein vertrauensvoller Ansprechpartner für jedermann.
Als Repräsentant des ganzen Volkes kann der Bundespräsident zwischen den Regierten und den Regierenden vermitteln und zu einer besseren Verständigung zwischen ihnen beitragen. Er folgt keinen Parteiinteressen. Jeder darf ihm vertrauen.
Inzwischen gibt es neben Postern und Gauck-T-Shirts auch Teddybären mit dem Konterfei des Kandidaten zu kaufen. Auch das eine Art Vertrauensbeweis. Nach der Rede minutenlanger Applaus für den Kandidaten. Gauck grüßt zurückhaltend ins Publikum und setzt sich erst einmal wieder. Vor dem Theater lauter alte und neue Gauck-Fans.
Weil er den Menschen hier in Deutschland was zu sagen hat. Wenn er von Verantwortung spricht und von Freiheit, das ist eine Botschaft, die wir dringend brauchen.
Ich wollte mal Herrn Gauck persönlich sehen und ich war sehr beeindruckt über die Rede, die er gehalten hat. Auch die Inhalte, die er angesprochen hat über Freiheit, über Solidarität, hat mir sehr gut gefallen.
Schließlich kommt Gauck selbst heraus, nimmt eher unfreiwillig ein Bad in der Menge und verschwindet wieder.
Britische Karikaturisten haben schon böse geklagt über die neue liberal-konservative Regierung von David Cameron und Nick Clegg. Weil er doch einer wie der andere aussehe, lauter smarte, hübsche, glatte Oberschichtjungs in ihren 40ern. Der Schatzkanzler, so nennt man in London den Finanzminister, bildet da keine Ausnahme. Viel Glamour allerdings bietet der Job von George Osborne heute nicht. Er musste nämlich die Briten auf eisernes Sparen einschwören. Thorsten Huhn über die Vorstellung des Nothaushaltes.
Es war eine Rede, vor der sich die meisten Briten gefürchtet hatten. Denn es war klar, dass der neue Finanzminister Osborne für die meisten Menschen keine guten Botschaften haben würde. Denn Osborne will drastisch sparen und die Steuern zum Teil kräftig erhöhen, um so das hohe Defizit im öffentlichen Haushalt Großbritanniens abzubauen.
This is an emergency budget, so let me speak plainly about the emergency.
Dies ist ein Nothaushalt. Lassen Sie mich die Notsituation erklären, vor der wir stehen. Die Koalitionsregierung hat von ihren Vorgängern das größte Haushaltsdefizit aller europäischen Länder mit Ausnahme von Irland geerbt. Von 4 Pfund, die wir ausgeben, müssen wir uns 1 Pfund leihen. Und diese hohe Verschuldung gefährde die Stabilität des Landes. Die konservativ-liberale Koalitionsregierung hat es sich daher zum Ziel gesetzt, das Defizit abzubauen und in 5 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können. Derzeit liegt das Defizit bei rund 185 Milliarden Euro. Das sind gut 10% des Bruttoinlandsproduktes.
I do not disguise from this house.
Ich verhehle vor diesem Haus nicht, dass die Auswirkungen der Veränderungen bei den Steuern und den Sozialleistungen zusammen für die Menschen hart sind. Das ist unvermeidbar angesichts der Schulden, die unser Land hat und der Katastrophe, zu der es kommen würde, wenn wir nichts dagegen tun. Die Regierung will eine ganze Reihe von Sozialleistungen abbauen oder kürzen. So werden zum Beispiel die Steuernachlässe für Familien mit Kindern reduziert. Auch das Wohngeld will die Regierung kürzen und auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Man komme nicht daran vorbei, angesichts der Haushaltslage auch bei den Sozialleistungen zu kürzen, betonte Osborne.
It is simply not possible to deal with a budget deficit of this size.
Es ist einfach nicht möglich, mit einem Haushaltsdefizit dieser Höhe umzugehen, ohne das Wohlfahrtssystem zu reformieren. Das ist ein Schlüsselelement der meisten erfolgreichen fiskalischen Konsolidierungen in der Welt. Überall in Europa gehen die Länder an die sozialen Wohltaten heran. Deutschland hat bereits Einsparungen im Sozialsystem von 30 Milliarden Euro angekündigt. Und andere unternehmen ähnliche Schritte. Osborne beharrte aber darauf, dass die Lastenverteilung gerecht sei. So müssen Geringverdiener bis zu einer bestimmten Grenze gar keine Einkommensteuer mehr zahlen. Auf der anderen Seite wird die Kapitalertragssteuer angehoben. Und die Banken müssen künftig eine Abgabe zahlen, die etwa 2,5 Milliarden Euro im Jahr erbringen soll. Alle Konsumenten wiederum sind von der überraschend deutlichen Anhebung der Mehrwertsteuer betroffen. Die soll vom nächsten Jahr an von 17,5 auf 20% steigen. Ferner sollen die Gehälter im öffentlichen Dienst für 2 Jahre eingefroren werden. Ausgenommen sind dabei geringere Einkommen. Die einzelnen Ministerien sollen in den nächsten 4 Jahren 25% ihrer Ausgaben einsparen. Zum Abschluss seiner Rede wiederholte Finanzminister Osborne vor dem Unterhaus noch einmal, dass die Maßnahmen hart seien für die Menschen, die Lasten aus seiner Sicht aber gerecht verteilt würden. Die Reichsten zahlen das meiste und die Schwächsten werden geschützt. Das ist unser Ansatz. Wohlstand für alle, das ist unser Ziel.
Wenn Sie öffentlich Ihren Chef als desinteressiert und den Rest der Firmenleitung als lauter Weicheier verspotten, dann dürfte Ihre Zukunft in diesem Unternehmen eher ungewiss sein. General McChrystal, der NATO-Oberbefehlshaber in Afghanistan, hat genau das getan. In der Musikzeitschrift Rolling Stone zog er über Präsident Obama und die übrige Regierung her. Deshalb wurde er jetzt ins Weiße Haus bestellt, aber ob seine späte Entschuldigung ihm den Job retten kann, das ist mehr als ungewiss. Aus Washington, Ralf Siener.
Nicht Afghanistans Taliban, sondern ausgerechnet das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone bringt NATO-General McChrystal in äußerste Bedrängnis. Wegen der darin zitierten, äußerst kritischen und zum Teil abfälligen Äußerungen von ihm und seinen Mitarbeitern über den US-Präsidenten wurde General McChrystal jetzt nach Washington einbestellt.
General Stanley McChrystal is being summoned back to Washington after critical comments about the president.
Auge in Auge mit Obama und seinem bisherigen Förderer, dem amerikanischen Verteidigungsminister Gates, wird der General seine Kritik am Weißen Haus erläutern müssen, berichtet Amerikas nationaler Radiosender NPR.
He'll be discussing the comments in person.
Ob McChrystal nach dieser Diskussion noch der Oberkommandierende der US-Truppen in Afghanistan ist, daran haben politische Beobachter in Washington starke Zweifel. Denn die Zitate, die Rolling Stone-Autor Michael Hastings Obamas wichtigsten Mann in Afghanistan und dessen engsten Mitarbeitern zuschreibt, sind offenbar authentisch.
Is not being disputed for its accuracy.
Jedenfalls hat McChrystal sie bisher nicht dementiert, meldet der Nachrichtensender CNN. Im Gegenteil.
General McChrystal, who overnight from Afghanistan issued an apology.
McChrystal hat noch in der Nacht ein Entschuldigungsschreiben aus Afghanistan an das Weiße Haus geschickt.
It was a mistake. Reflecting poor judgment and should never have happened.
Das Ganze sei ein Fehler gewesen, der eine falsche Einschätzung zeige und nie hätte passieren dürfen, kapituliert der General. Integrität und persönliche Ehre, das seien die Prinzipien, an denen er ansonsten stets sein Handeln orientiere. Was ich in dem Artikel widerspiegele, werde diesen Grundsätzen nicht gerecht.
What is reflected in this article falls far short of that standard.
Doch McChrystals Entschuldigung kann die Minen nicht entschärfen, die der Rolling Stone-Artikel enthält. So äußerte der General laut Rolling Stone gegenüber den Mitarbeitern, sein erstes Treffen mit Obama seine einzige Enttäuschung gewesen.
General's first in-person meeting with President Obama was a disappointment.
Denn, so wird der zackige General zitiert, das Treffen war nichts anderes als ein oberflächlicher 10-minütiger Fototermin. Der US-Präsident sei nicht vorbereitet gewesen und habe nichts über ihn gewusst, so McChrystal.
Obama clearly didn't know anything about him, who he was. McChrystal.
Noch sei der US-Präsident sonderlich an ihm als dem Architekten der Afghanistan-Strategie interessiert gewesen. Obama und McChrystal hätten von vornherein keinen wirklichen Kontakt zueinander gefunden, heißt es in dem Artikel. Die monatelange Phase der Diskussion über die zukünftige Afghanistan-Strategie sei eine quälende Zeit gewesen, so McChrystal im Rolling Stone-Zitat. Die Entscheidungsfindung im Weißen Haus war äußerst mühsam.
Selling an unsellable position to the White House as he asked for more troops.
Er habe dem Weißen Haus eine buchstäblich unverkäufliche Idee verkauft, als er nach mehr Truppen fragte, so McChrystal. auch wenn der US-Präsident der Truppenaufstockung schließlich mit starker Verspätung zugestimmt habe.
Also, McChrystal appears to make a joke in reference to Vice President Biden.
Auch Vizepräsident Biden kommt in den McChrystal-Äußerungen nicht gut weg. Der General und seine engsten Berater betrachten den US-Vizepräsidenten laut Rolling Stone als Weichei und Witzfigur. Und der US-Botschafter in Afghanistan sei nur daran interessiert, McChrystals Strategie in Zweifel zu ziehen. Nach diesem Rundumschlag wird McChrystal es schwer haben, im Weißen Haus noch auf Akzeptanz zu stoßen. Die aber braucht er angesichts der Rückschläge in Afghanistan mehr denn je.
Seit 3 Monaten läuft Öl ins Meer im Golf von Mexiko. 3 Monate, das sind 90 mal 800.000 Liter am Tag. Und es sieht nicht so aus, als würde es BP so bald schaffen, das Leck in 1.500 Metern Tiefe irgendwie zu schließen. Theoretisch könnte das Öl noch bis zu 4 Jahre lang fließen, bis die Quelle leer ist, nach 7 Milliarden Litern. Angesichts der Dimension dieser größten Ölkatastrophe der Geschichte ging es beinahe unter, dass vor der ägyptischen Küste seit Tagen schon eine andere, defekte Ölbohrplattform das Rote Meer verseucht. Einzelheiten von Jürgen Striak.
Die Ferienregion am Roten Meer bei Hurghada und El Guna blieb bislang von Terroranschlägen verschont. Jetzt sieht es so aus, als könnte sie ein anderes Ereignis empfindlich treffen. Es ist dasselbe Problem wie im Golf von Mexiko, sagt diese Betreiberin einer Tauchbasis. Da ist ein Leck an einer Bohrinsel. An unserem Tauchcenter im Norden von Hurghada können wir wegen des Öls an unserem Hausriff nicht tauchen. Touristen können nicht im Meer schwimmen, vor allem nicht im Norden Hurghadas. In El Guna haben sie allerdings mehr Probleme als wir hier. Das Premium-Ressort El Guna befindet sich 22 Kilometer weiter nördlich und von Norden kam am Wochenende auch der Ölteppich. So soll der Buzha Beach des Ressorts teilweise verschmutzt gewesen sein. Sofort wurde mit der Reinigung begonnen. Im Moment haben wir die Verschmutzung zu 80% unter Kontrolle, sagt dieser Tauchlehrer. Hier in El Guna haben wir schnell reagiert und konnten so Schaden abwenden. Zeitweise mussten wir den Badebetrieb einstellen. Wahrscheinlich trat das Öl Mitte letzter Woche an einer Bohrinsel mehrere Dutzend Kilometer nördlich des Ferienparadieses aus. Die Regierung verschwieg den Vorfall tagelang. Besonders betroffen sei ein Naturschutzgebiet im Norden, sagt Amr Ali von der unabhängigen Umweltschutzorganisation HEPGA in Hurghada. Dort befindet sich der Nationalpark Nördliche Inseln, ein Gebiet ca. 100 Kilometer nördlich von Hurghada. Er ist am stärksten betroffen. Reste des Ölteppichs bewegten sich bis runter nach Hurghada. Im Nationalpark seien tote, ölverschmierte Vögel und Schildkröten gefunden worden. Die Ölbehörde in Suez erklärte, ein 160 Kilometer langer Ölteppich habe die Küste verschmutzt. Die Menge des Öls ist bislang unbekannt. Die Küstenschutzbehörde spricht von 30 bis 40 Barrel. Die Kammer für Tauch- und Wassersport glaubt, dass mehrere tausend Barrel ins Meer geflossen seien. In einer internen E-Mail fordert sie ihre Mitglieder auf, Beweise für die Schäden zu sammeln. Rund 12 Hotels, schreibt sie, hätten bislang Ölfunde an ihren Stränden gemeldet. Die Regierung erklärte unterdessen, die Lage sei unter Kontrolle, das Leck geschlossen. Das widerspricht jedoch den Informationen der HEPGA. Wir warten immer noch auf eine Reaktion vom Umweltministerium, sagt Amr Ali. Bislang geschah nichts. Erst gestern trat wieder Öl aus dem Leck an derselben Bohrinsel. Wir kennen nicht einmal ihren Namen. Inzwischen wurden die Strände weitestgehend gereinigt. Es fanden große Säuberungsaktionen statt. Alles, was privat ist, also etwa die Strände der Hotels, ist wieder sauber. Das Problem ist der Nationalpark Nördliche Inseln. Der ist Staatsbesitz. Ich bezweifle, dass er so bald gesäubert wird.
Minsk hat uns den Gashahn zugedreht. So bekommt nun auch die EU den Streit zwischen Weißrussland und Russland zu spüren. Welche Folgen das konkret hat, ist offen. Im Sommer wird er nicht geheizt und Moskau kann das Erdgas wohl auch über die Ukraine in den Westen umleiten. Bei dem Streit geht es um offene Gasrechnungen Weißrusslands über viele Millionen Dollar bei der Gazprom. Stefan Lag hat die Einzelheiten.
Eigentlich wollte sich der russische Außenminister Lavrov bei seinem Treffen mit dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko nicht mit dem Gasstreit beschäftigen. Doch sein Gegenüber war sichtlich gereizt. Lukaschenko sprach von einer Erniedrigung seines Volkes und verkündete die Reaktion seines Landes auf die Reduzierung russischer Gaslieferungen. An die Adresse des russischen Gasmonopolisten Gazprom gerichtet, erhob er schwere Vorwürfe. Im Moment schuldet uns Gazprom für den Gastransit 260 Millionen US-Dollar. Ich habe der Regierung befohlen, den Transit über Weißrussland einzustellen, bis Gazprom bezahlt hat. Wir haben im ersten Halbjahr nicht mal einen Cent gesehen. Das ist so etwas von absurd und zynisch. Du schuldest mir 260 Millionen und ich dir 190 Millionen und du drehst mir den Gashahn zu. Gazprom hatte zuvor auf Anweisung von Präsident Medvedev 30% weniger Gas nach Weißrussland geleitet. Begründet wurde dies mit nicht bezahlten Rechnungen. Weißrussland müsse seine Schulden auf der Stelle begleichen, sonst drohe eine weitere Reduzierung auf bis zu 15%, ließ Gazprom verlauten. Doch der weißrussische Präsident Lukaschenko beharrt auf einer Verrechnung der jeweiligen Rückstände. Keine der beiden Seiten möchte auch nur einen Deut von seiner Position abrücken, so scheint es. Russlands Präsident Medvedev wies Gazprom bereits an, eine angemessene Reaktion auf den Stopp des Gastransits durch Weißrussland vorzubereiten. Gazprom-Vizechef Alexander Medvedev zeigte sich ungeduldig. Das ist bei weitem nicht die erste Verwarnung unserer weißrussischen Kollegen. Jedes Mal haben wir darauf hingewiesen, dass eine Nichterfüllung des Vertrags Kürzungen der Gaslieferungen nach sich zieht. Das war so im März, im April. Heute schreiben wir bereits Juni. Die Europäische Union forderte indessen beide Seiten auf, bestehende Lieferverträge einzuhalten. Wenigstens droht diesmal kein eklatanter Versorgungsengpass wie Anfang 2009, als ein wochenlanger Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine gravierende negative Auswirkungen auf Westeuropa hatte. Zum einen bezieht die Europäische Union nur 6,25% aller Gaslieferungen über Weißrussland. Zum anderen hat Gazprom bereits angekündigt, falls erforderlich, mehr Gas über die Ukraine zu schicken. Zudem sei der Bedarf wegen sommerlicher Temperaturen derzeit deutlich geringer als im Winter 2009. Großer Streit mit vorerst geringen Auswirkungen. Es stellt sich die Frage, wer einen Nutzen daraus ziehen kann. Beobachter deuten die harte Gangart Moskaus als Denkzettel für den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko. Nach zahlreichen Handelsquerelen und der Verzögerung bei der geplanten Zollunion zeige sich Russland nun von der schroffen Seite. Schließlich stehen Anfang 2011 Präsidentschaftswahlen in Weißrussland an. Die Botschaft lautet, dass der Kreml seine bisherige Unterstützung für Lukaschenko auch einstellen könnte. Bislang zeigt der sich davon unbeeindruckt, wahrscheinlich auch, um im Kampf mit dem großen Bruder nicht als Schwächling dazustehen.
Wann hat der Albtraum ein Ende, fragen heute französische Zeitungen angesichts des Chaos und dem schlechten Benehmen in der Nationalmannschaft. Nun, der Albtraum hat ein Ende. Frankreich verlor 1:2 gegen Südafrika, das ebenfalls ausscheidet, das erste Mal in der WM-Geschichte, dass ein Gastgeber nicht das Achtelfinale erreicht. Martina Knief in Johannesburg, lassen Sie uns über Gefühle reden. Ich schätze mal Wut und Tränen.
Genau, ja. Und Enttäuschung natürlich auch noch bei Südafrika, wenn Sie das dazu nehmen, weil eben Südafrika ja als Gastgeber ausgeschieden ist, auch wenn sie 2:1 gegen Frankreich gewonnen haben. Ich denke mal, die Worte, die das Abschneiden der französischen Nationalmannschaft hier in Südafrika beschreiben, die gehen entweder unter die Gürtellinie oder man kann nur ganz viele wie Skandal, Schande, Blamage zusammenfassen. Das trifft das, was die Franzosen hier geleistet haben auf dem Rasen, aber vor allen Dingen auch neben dem Rasen noch ziemlich harmlos. Und die Südafrikaner, die weinen ein bisschen um Bafana Bafana. Nur der Sieg gegen Frankreich kann ihre Tränen derzeit ein bisschen trocknen.
Kommen wir zum heutigen Abend. Am spannendsten ja wohl die Frage, welche Chancen Rehagels Griechen haben.
Genau, und wenn man die umschreibt mit ganz wenig, dann ist das sehr vornehm umschrieben, denn immerhin haben sie es mit Argentinien zu tun, einer Mannschaft, die hier bei diesem Turnier einmal gut und einmal sehr gut gespielt hat und nur ein Sieg der Griechen mit mindestens 3 Toren Differenz gegen Argentinien, das muss man sich erst einmal vorstellen. Griechenland muss überhaupt erst mal 3 Tore schießen oder müsste. Das ist sehr utopisch für die Griechen. Also Argentinien ist da nicht nur in diesem Spiel der große Favorit.
Morgen nun ein Schicksalsspiel, wie es schon heißt. Deutschland gegen Ghana. Wie ist denn die Stimmung bei der deutschen Nationalmannschaft? Der Druck groß?
Der Druck ist sehr groß. Es ist natürlich eine sogenannte Extremsituation. Alles oder nichts, siegen oder nach Hause fliegen. Ich würde so die Stimmung, die der Bundestrainer Joachim Löw heute bei der Pressekonferenz übermittelt hat, mal mit den Worten selbstbewusst optimistisch schreiben. Er sagte zum Beispiel so Sachen wie, die innere Überzeugung ist vorhanden oder wir wissen, wir haben ein großes Spiel, wir brauchen einen Sieg und wir wollen auch einen Sieg. Auf die Nervenbelastung seiner jungen Mannschaft angesprochen hat er gesagt, ich bin gespannt, wie sie auf Extremsituationen reagieren, aber ich glaube nicht, dass diese jungen Spieler um Mesut Özil nervliche Probleme haben werden. Ein Aufstellungsdetail hat er auch verraten. Wahrscheinlich wird Kakao für den gesperrten Miroslav Klose in der Anfangsformation stehen.
Danke sehr, Martina Knief aus Johannesburg. Und das war auch das Echo des Tages mit Holger Senzel. Tschüss, schönen Abend.